Wir wollen uns heute wieder dem Himmel zuwenden. Wir wollen ja immer im Aufblick auf den Herrn Jesus wandeln und auf ihn schauen. Aber ganz besonders in den Sendschreiben, in der Offenbarung, da sehen wir auch den Herrn vom Himmel her reden zu seinen Gemeinden. Und da möchten wir uns heute das vierte Sendschreiben anschauen. Das vierte Sendschreiben, das an die Gemeinde von Thyatira geht. Und das steht in Offenbarung Kapitel 2. Ab Vers 18 bis 29. Offenbarung Kapitel 2 möchte ich lesen, die Verse 18 bis 29. Dort heißt es: Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, da sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße gleich schimmerndem Erze sind. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und dass deiner letzten Werke mehr sind als der ersten. Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässest, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie auf ein Bett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Trübsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich töten und alle Gemeinden sollen es erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und will euch vergelten einem jeden nach seinen Werken. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, so viele diese Lehre nicht teilen und welche die Tiefen Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Ich lege keine andere Last auf euch. Nur haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich solche Macht von meinem Vater empfangen habe. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Sendschreiben geht an die Gemeinde zu Thyatira. Und doch steht im Mittelpunkt etwas, was den Herrn an dieser Gemeinde sehr stört und was ihm aufstößt, nämlich dieses Weib. Ich habe wider dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässest. Das ist auch die Überschrift der heutigen Predigt. Ich habe wider dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässest. Und wie schon erwähnt, gehen unsere Blicke heute wieder in den Himmel. Wir kommen ja von Weihnachten her. Von der Krippe, von Bethlehem, da haben wir unser Herzen zugewandt in den letzten zwei Predigten. Und jetzt kommen wir wieder zu dem erhöhten Herrn im Himmel. An die Gemeinde zu Thyatira ergeht das vierte Sendschreiben. Und es ist ja nicht schwer zu erkennen, von wem dieses Sendschreiben ausgeht. Das ist ja gar keine Frage. Aber hier ist es eben deutlich zu erkennen, von wem der Absender kommt. Und hier ist der Absender eben absolut unverwechselbar. Es ist der Sohn Gottes, der dieses Schreiben veranlasst hat. Wir lesen das gleich am Anfang, Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde zu Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes. Es gibt hier überhaupt kein Geheimnis, überhaupt keine Verschlüsselung. Es ist alles offenbar. Es ist klar und offenkundig. Da sagt der Sohn Gottes, niemand sonst. Hier spricht der Sohn Gottes und hier spricht gleichzeitig der Auferstandene und der erhöhte Herr. Es ist unverwechselbar derselbe, der sich uns bereits im ersten Kapitel in der Offenbarung vorgestellt hat, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße gleich schimmerndem Erze sind. Wir haben das schon im ersten Kapitel uns angeschaut. Es ist der Sohn Gottes. Und genau mit diesem Titel, mit dem Sohn Gottes, wurde auch damals das Heilige angekündigt, das erzeugt wurde, bevor es in die Welt eingetreten ist. Noch bevor damals Maria schwanger wurde, hatte es der Engel zu ihr gesagt, wie das Heilige, das erzeugt wird, genannt werden wird. Wenn wir mal reinschauen in Lukas 1, Vers 35, der Engel hat es vorausgesagt, Lukas 1, Vers 35, wo es hier heißt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Der Sohn Gottes, angekündigt vor Eintritt in diese Welt und jetzt als erhöhter Herr im Himmel, der Sohn Gottes. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn wir uns darüber Gedanken machen, das war damals für viele Menschen verborgen. Es war einfach verborgen und in gewisser Weise verschlüsselt. Vor allem wissen wir im Judentum, diese religiöse Elite, die hat es nicht begriffen. Hier ist der Sohn Gottes, der Christus vor uns. Es waren nicht viele zu damaliger Zeit, die es erkannt haben, wie Petrus. Was meint ihr, wer ich bin, sagt der Herr Jesus. Und Petrus, du bist es. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Jesus sagt, das hast du nicht von dir erkannt, lieber Petrus. Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, wisst ihr, warum der Herr Jesus von der Elite der Juden zum Tode verurteilt worden ist? Das Urteil lag wiederum allein darin begründet, weil der Herr Jesus es bestätigte, der Sohn Gottes zu sein. Viele falsche Zeugen sind ja damals aufgetreten bei dem Verhör, als er damals im Hause des hohen Priesters war. Und sie hatten versucht, etwas gegen ihn vorzubringen, aber keinem ist es wirklich gelungen. Es gab auch keinen Grund, ihn wirklich zu verurteilen. Erst als der hohe Priester fragte, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du der Christus, der Sohn Gottes bist. Wenn wir uns in die Lage des hohen Priesters hineinversetzen, den muss diese Ungewissheit beinahe an den Wahnsinn getrieben haben. Ist es oder ist es nicht? Aber er kann es ja eigentlich nicht sein, weil er von Nazareth ist und weil er der Sohn des Zimmermanns ist. Aber ist es oder ist es nicht? Was sagte der Herr Jesus darauf? Du hast es gesagt, Matthäus 26, 64. Du hast es gesagt und überdies sage ich euch, von jetzt an werdet ihr des Menschensohn sitzen sehen, zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und der hohe Priester, der zerriss seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Gotteslästerung, was bedürfen wir weiter Zeugen? Siehe nun, habt ihr seine Lästerung gehört. Was dünkt euch? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, welch ein Geheimnis und welch ein Ärgernis bis zum heutigen Tag. Ähnlich wie diese Aussage, das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, bis zum heutigen Tag. Ärgernis. Wie kann man nur behaupten, der Sohn Gottes zu sein? Ja, und bis heute behaupten die Wissenschaftler, die Historiker und die Psychologen, dass Jesus von Nazareth tatsächlich ein ganz besonderer Mensch gewesen sei. Ein großes Vorbild für viele. Und dass er bereits in seiner Kindheit unendlich viel Weisheit besaß. Das kann man alles belegen. Und dann fragen sich diese Leute, woher hatte er das nur? Und dann verweisen sie auf die Gene der Eltern. Ja, ganz falsch ist es ja nicht. Er hat ja den Vater im Himmel. Er ist vom Heiligen Geist gezeugt. Aber eben auf menschliche Weise will man es erklären. Doch sind auch die Historiker und die Wissenschaftler Und die Psychologen, sie haben es einfach nicht erkannt, dass sie es hier mit dem Sohn Gottes zu tun haben. Kann man nicht alles menschlich erklären. Ja, und es ist bei jedem Menschen, der den Herrn Jesus in Wahrheit kennt, wirklich etwas ganz Besonderes und etwas ganz Großes geschehen. Und vielleicht darf ich dir oder darf ich euch heute mal dazu gratulieren, vielleicht auch gerade am Jahresanfang, dass ihr oder dass du den Herrn Jesus als den Christus, als den Sohn Gottes erkannt hast. Gerne gratuliere ich jedem, der dies bereits erkannt hat, weil das ist eine ganz, ganz grundlegende Sache. Und das konnten wir auch gar nicht von uns selber erkennen, sondern Gott hat es uns durch seinen Geist offenbart. Er hat Großes in deinem und in meinem Herzen bewirkt. Ihm sei die Ehre. Dieser Sohn Gottes, der sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel. Er sitzt zur Rechten der Kraft, wie er vor seiner Verurteilung voraussagte. Und es ist alles genauso eingetroffen, wie er es sagte. Und vieles wird noch von dem eintreten, was er alles verkündigt hat und was uns die Schrift mitteilt. Dieser erhöhte Herr, der Sohn Gottes, er stellt sich in unserem heutigen Text der Gemeinde zu Thyatira vor Augen. Und zugleich stellt er sich aber auch ganz sicher dir und mir vor Augen. Er hat nicht nur damals etwas der Gemeinde zu sagen, sondern er möchte auch heute zu dir und zu mir sprechen durch diesen Text. Er weiß um all das Gute, das in ihm und für ihn getan wird. Das weiß er in seinen Gemeinden, das weiß er auch bei dir und bei mir. Er weiß auch um die Tiefen des Bösen. Da weiß der Herr Jesus auch darum. Er weiß, was der Satan alles anstellt in deinem und meinem Leben. Und er weiß, wo der Satan uns überall verführen und hinführen möchte. Und er weiß es auch, wie es hier in dieser Gemeinde aussieht, in Thyatira. Das ist der erste Punkt, den wir betrachten möchten, Thyatira. Ist natürlich auch wieder eine Sache, Thyatira überhaupt zu erkennen, wo die örtlich liegt. Und auch Thyatira ist eine Stadt in Kleinasien, eine der 7 Städte im Gebiet der heutigen Türkei. Und Thyatira war genau dort zu finden, wo sich auch heute noch eine Stadt in der Türkei befindet. Und das ist die Stadt Akhisar in der heutigen Türkei. Diese Stadt Akhisar ist heute eine moderne, florierende Stadt mit ca. 80.000 Einwohnern. Aber bereits damals schon, zur Zeit des Neuen Testamentes, war diese Stadt Thyatira von fruchtbarem Ackerland im Talbett des Flusses Lykos umgeben. Ja, eine Region, die berühmt war für ihre Fruchtbarkeit und für die Herstellung auch von Purpurfarbe. Thyatira lag ungefähr 60 Kilometer südöstlich von Pergamus entfernt. Zugleich lag die Stadt am Knotenpunkt von 3 Hauptverkehrsadern, auch interessant. Nämlich ein Knotenpunkt, der Pergamus, Smyrna und eben Thyatira miteinander verbunden hatte. Entschuldigung, Pergamus, Smyrna und Sardes miteinander verbunden hatte. Eine Fülle gab es dort durch das fruchtbare Land an Gütern. Das fruchtbare Land, Hinterland, lieferte eine Fülle von Gütern zum Export. Und zugleich gab es auch viel Rohmaterial für das Handwerk, das angeliefert wurde, als es war eine richtige Handelsstadt. Es war bereits in der Antike eine bedeutende Handelsmetropole, wird sogar berichtet. Eine kleine Bestätigung dafür erhalten wir vielleicht aus Apostelgeschichte 16. Das können wir mal aufschlagen, Apostelgeschichte 16, Vers 14. In der Apostelgeschichte berichtet uns Lukas, dass Paulus dort in Mazedonien war mit seinen Mitarbeitern. Wohl war Lukas auch mit dabei. Apostelgeschichte 16, Vers 13. Hier wird uns berichtet, dass Paulus in Mazedonien und der Stadt Philippi war und er fand außerhalb der Stadt eine Gebetsstätte von Frauen. Also eine religiöse Stätte, da gab es Frauen, die an Gott geglaubt haben. Apostelgeschichte 16, Vers 13, da heißt es, und am Sabbattage gingen wir zum Tor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, da sie Acht hatte auf das, was von Paulus geredet wurde. Wir wissen, Lydia kam dann zum Glauben. Eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Es wurde natürlich schon oft darüber spekuliert, ob durch die Lydia diese Gemeinde in Thyatira eventuell entstanden sein könnte. Doch wir haben dafür keinerlei Beweise. Es ist wohl eher wahrscheinlich, dass Mitarbeiter des Paulus auch dort in Thyatira tätig waren. In den Jahren 1974 bis 1975 wurde im Zentrum dieser heutigen Stadt Akhisar zahlreiche Ausgrabungen durchgeführt. Und es ist erstaunlich, was da alles zum Vorschein kam. Im Zentrum dieser Stadt sind diese Ausgrabungen heute noch umzäunt. Man kann einiges davon besichtigen. Zu sehen sind Ruinen einer Basilika aus dem 5. und 6. Jahrhundert. Wurde ausgegraben, sowie Reste von Säulenstraßen und Arkaden aus dem 4. Jahrhundert. Also da war schon einiges vorhanden in dieser Stadt. Wir wollen uns noch kurz hinterfragen, welche Bedeutung liegt in dem Namen Thyatira. Naheliegend ist hierbei das Wort Thyo, welches den angenehmen Geruch oder ich opfere zur Bedeutung hat. Oder auch Tairo, was heißt ich verderbe oder ich plage oder ich verzehre. Also was auch mit verderbtem Geruch zu tun hat. Wenn wir dieses Sendschreiben lesen, dann finden wir wohl beides in dieser Stadt, in der Gemeinde dieser Stadt. Sicherlich ein Stück weit einen angenehmen Geruch, ein angenehmes Opfer, und doch zugleich ein verderblicher Geruch. Verderblicher Geruch, worin die Verführung und der Götzendienst begründet ist. Ich habe ja zu Beginn des Sendschreibens auch gesagt, dass man die auch über die Jahrhunderte einteilen kann, diese Sendschreiben, kirchengeschichtliche Einteilung machen kann. Kirchengeschichtlich wird Thyatira in die Zeit des Mittelalters eingeordnet. In die Zeit zwischen 700 bis 1600 nach Christus. Es scheint uns auch hochinteressant, dass gerade in dieser Zeit so vieles auch in der allgemeinen Christenheit entgleiste. Nicht umsonst gab es ja dann auch die Reformation. Wenn wir nun nur daran denken, dass gerade in dieser Zeit, im Jahr 1215 zum Beispiel, das Messopfer in der römisch-katholischen Kirche dogmatisiert worden ist. Das fällt gerade in diese Zeit hinein, Zeit von Thyatira. War das ein angenehmer Geruch vor dem Herrn? Es war halt immer wichtig und interessant, wie stehen die wiedergeborenen Menschen, die Kinder Gottes, zu solchen Praktiken. Wir gehen ja davon aus, dass in Thyatira auch nur eine kleinere Gemeinde zu finden war von Kindern Gottes. Vielleicht waren es 50, vielleicht waren es 100, vielleicht auch 500, aber es war eben nicht die große Masse. Es war eben auch nur die kleine Schar dort in dieser Stadt. So viel zu Thyatira. Machen wir jetzt eine Bestandsaufnahme, das ist der zweite Punkt, Bestandsaufnahme. Wie schon erwähnt, gab es in der Gemeinde sehr viel Gutes zu finden. Ich war erstaunt, was der Herr Jesus hier alles sagt, was hier zu finden ist und was auch in der Gemeinde des lebendigen Gottes zu finden sein sollte. Der Sohn Gottes sagt auch zu dieser Gemeinde wie zu den anderen, ich weiß es, wie es bei dir aussieht. Und der Herr, das ist das Schöne, was wir auch hier sehen und auch in anderen Stellen der Heiligen Schrift, wir finden es auch in den Briefen von Paulus, der Herr fängt mit den guten Dingen an. Paulus auch bei den Korinthern und anderen Briefen. Man findet zuerst das Gute, das Lobenswerte. Auch hier der Herr. Ich weiß, wie es bei dir aussieht. Brauchst mir gar nichts vormachen. Der Herr zeigt zuerst die guten Dinge auf und dann erst die schlechten. Zuerst kommt das Lob und dann der Tadel. Vielleicht würden wir es anders machen. Zuerst die negativen Dinge aufzählen. Ja, das ist nicht gut in deinem Leben. Das ist nicht gut. Und das sehe ich bei dir ganz Zeit. Das ist negativ. Ja, das Gute, ja, das ist auch da, aber brauchen wir nicht extra erwähnen. Nicht, dass du noch stolz wirst. Nein, der Herr ist anders. Er zählt zuerst die guten Dinge auf. Und das sollten wir auch immer wieder vor Augen haben. Die guten Dinge, die da sind. Von dem Sohn Gottes kommt also zunächst das Lob. Ja, was gibt es denn Lobenswertes, Gemeinde Thyatira? Er sagt in Vers 19, ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und dass deiner letzten Werke mehr sind als der ersten. Wow, das ist eine ganz schöne Menge. Der Sohn Gottes weiß es, es sind wirklich gute Elemente da. Er weiß um die Liebe, die in dieser Gemeinde vorhanden ist. Wohl unter den Geschwistern auch, aber auch zum Herrn. Wie sagte er zu Ephesus, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das kommt hier nicht zum Vorschein bei Thyatira. Ich weiß um deine Liebe. Liebe ist da. Ich weiß auch um deinen Glauben. Ja, Glauben ist auch da. Und ich weiß um deinen Dienst. Ja, da wird viel für den Herrn getan. Wunderbar. Und ich weiß um deine Geduld. Ja, du erträgst vieles, du hast Ausdauer, du bleibst dran, wunderbar. Und du tust auch viele Werke. Ich weiß, dass der letzten Werke mehr sind als der ersten. Es hat sich gesteigert bei dir, Gemeinde zu Thyatira. Herrlich. Wir finden einiges von dem, was eigentlich eine Gemeinde auszeichnet. Wir finden einiges von dem, was auch den Charakter und das Wesen eines Christen widerspiegeln sollte. Wir haben überhaupt keinen Grund, hier Thyatira zu verklagen. Es sind doch diese Dinge, die der Geist Gottes bei dir und bei mir hervorbringen will. Wenn wir nur mal an die Frucht des Geistes denken. Was will der Geist Gottes bewirken? Galater 5, Vers 22. Liebe an erster Stelle. Freude. Hast du Freude? Hast du Liebe? Liebe, Freude, Friede. Geduld, ja, das war auch zu finden bei Thyatira. Dann kommt die Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, köstliche Eigenschaften. Hätten wir doch nur mehr davon. Ja, wir müssen doch nur dem Geist Gottes Raum geben. Lass es doch zu in deinem Leben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, beziehungsweise Selbstbeherrschung, wie es andere Übersetzungen sagen. Finden wir diese Dinge in unserem Glaubensleben? Finden wir diese Dinge auch innerhalb unserer Gemeinschaft? Hier auch in der Zwernitzer Straße? Ja, vielleicht können wir tatsächlich von der Gemeinde zu Thyatira noch einiges lernen. Dort war einiges zu finden. Soweit war diese Gemeinde eine Vorzeigegemeinde. Vielleicht ähnlich wie bei der Gemeinde zu Thessalonich, zu Thessaloniki, wo auch Paulus manches so lobenswert hervorhebt. Und trotzdem musste der Herr doch etwas aufzeigen. Er musste tadeln. Die Gemeinde musste getadelt werden. In Vers 20 lesen wir davon, ich habe doch etwas wider dich, und das muss ich sagen, Es ist nicht nur Rühmenswertes da, sondern ich habe etwas wider dich. Offenbarung 2, Vers 20, ich habe wider dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässest, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Oh, oh, der Sohn Gottes, der durchschaut alles. Und manches Mal, da wäre ich tatsächlich auch froh, mal so einen direkten Brief vom Himmel zu bekommen und dass der Herr Jesus sagt, so sieht's aus bei euch, daran müsst ihr arbeiten. Ich denke, wir erkennen vieles, aber mal so ein direktes Sichtweise vom Herrn, das wird mir mal gefallen. Aber der Sohn Gottes, der durchschaut alles, der sieht seine Gemeinden an jedem Ort, wo sich deine Kinder versammeln. Und wir müssen sagen, es war hier ganz bestimmt kein kleines Problem, das hier in der Gemeinde zu Thyatira aufgetreten ist. Er sieht, dass sich inmitten seiner Gemeinde nämlich der Satan breitschlägt. Das ist eigentlich unerhört, was hier geschehen ist und dass der Satan solches fertigbringt. In Vers 24 lesen wir, dass der Sohn Gottes von den Tiefen des Satans spricht. Hier war eine Tiefe des Satans inmitten der Gemeinde. Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Und hierin sah der Sohn Gottes die Tiefen des Satans. Warum? War doch nur ein Mensch, der irgendwas verkündigt hat. Nein, hier war Satan am Werk. Was war denn das Problem an Isabel? Zuerst sehen wir, dass sie sich selbst eine Prophetin nennt. Vers 20. Die sich eine Prophetin nennt. Eine selbst ernannte Prophetin. Sie war nicht von Gott gesandt. Gott hatte sie überhaupt nicht dazu berufen. Vielleicht hat sie gemeint, sie hätte einen Auftrag von Gott. Dabei war sie für Satan unterwegs. Gott hatte sie nicht dazu berufen. Und auch nicht zu einer Prophetin ernannt. Nein. Und was tut diese selbsternannte Prophetin? Der Herr Jesus sagt, es ist eine Katastrophe. Diese Frau, sie lehrt meine Knechte. Und sie verführt sie sogar damit. Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Wir wissen nicht genau, was jetzt hier für eine Unzucht vorgefallen ist. Geistliche Unzucht auf jeden Fall. Vielleicht hat diese Frau auch die Knechte des Herrn zu weltlichen Leben hingeführt. Ja, ist doch alles nicht so schlimm. Man kann da mit dem Leib machen, was man will. Hauptsache, man hat den Heiligen Geist und einmal geistlich, einmal leiblich kann man beides auseinander dividieren. Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Wir wissen natürlich auch, dass gerade in diesem Knotenpunkt von Thyatira sicherlich auch viel Religiosität und viele Meinungen aufeinander geflossen sind. Und wir müssen sehen, es war ein sehr, sehr schwerwiegender Tadel. Denn wenn diese Sache ihren Lauf in dieser Gemeinde nimmt, was geschieht dann? Dann kann durch diese Frau mit ihrer Lehre die ganze Gemeinde zerstört werden. Äußerlich kann die Gemeinde vielleicht immer noch bestehen. Und das sehen wir auch heute in so vielen, vielen Kreisen und so vielen angeblichen Gemeinden. Äußerlich sieht alles ganz toll aus. Aber innerlich wird die Lehre zerrupft und zerstückelt. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn das der Satan fertig bringt, wenn er die Lehre kaputt machen kann, dann hat er die Gemeinde weitgehend kaputt gemacht. Die Gemeinde von innen her ausgehöhlt. Wenn wir mal die Sendschreiben durchlesen, wie oft der Herr Jesus die Lehre anspricht. Dem Herrn Jesus ist die Lehre überaus wichtig. Es ist nicht egal, was in einer Gemeinde gelehrt wird. Es ist nicht egal, was eine Gemeinde vertritt. Es ist nicht egal, wie die Gemeinde zum Wort Gottes steht. Die Lehre stellt der Herr Jesus immer wieder auf den Leuchter. Und was sagt er im Missionsbefehl? Und lehret sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Sollte eigentlich jeder von uns irgendwann ein Lehrer sein im Laufe der Zeit und wieder andere anleiten. Zum praktischen Christsein. Das möchten wir natürlich auch im Gottesdienst ein Stück weit Lehre mitnehmen. Predigt ist nicht nur Lehre, aber sie enthält Lehre. Bibelstunde, ist vielleicht mehr Lehre. Wir wollen lernen von dem Herrn. Aber wenn die Leute nicht unter das Wort Gottes kommen, dann kann der Lehrer auch nichts oder derjenige, der die Gemeinde oder die Bibelstunde leitet. Die Verantwortung muss jeder vor dem Herrn tragen, wenn Dinge angeboten werden und man nimmt sie nicht wahr. Auf der anderen Seite ist es eine große Verantwortung, entsprechend dem Wort Gottes auch zu lehren. Und das sehen wir hier, dass hier jemand in die Gemeinde eingedrungen ist, vielleicht eine ganz freundliche Person, eine nette Frau. Sie hat sicherlich auch sehr ernst genommen. Und sie hat behauptet, ja, ich weiß, was Gott für euch im Sinne hat. Ich weiß, was ich hier euch von Gott weitergeben soll, Direkteingabe. Ich bin eine Prophetin. Das und das wird eintreffen. So und so müsst ihr euch verhalten. Nehmt mal nicht so genau das, was geschrieben steht, sondern ich sage euch schon, wo es lang geht. Verführung nimmt ihren Lauf. Eine Gemeinde wird von innen ausgehöhlt, die Lehre wird zerstört, die gesunde biblische Lehre. Und gerade das ist es, worin wir außerordentlich wachsam sein müssen, gerade in der heutigen Zeit. Der Herr Jesus warnt ja vor der letzten Zeit. Sehet zu, dass euch niemand verführe. Das ist die letzte Zeit. Und es werden viele kommen in meinem Namen. Und es werden auch viele Verführer sein. Also wenn es der Feind nicht von außen schafft, wie zum Beispiel bei Smyrna, welche große Drangsal und Verfolgung hatte, dann probiert es von innen heraus. Dann probiert es von innen. Wenn es der Feind nicht von außen schafft, die Gemeinde zu zerstören, wenn er es nicht durch Verfolgung schafft, dann eben durch Verführung. Und ich möchte uns mal fragen, was ist eigentlich gefährlicher, Verfolgung oder Verführung? Ich persönlich würde sagen, Verführung ist gefährlicher. Das ist ein viel größeres Glatteis, das erkennt man gar nicht sofort. Verfolgung, das kann noch jeder Christ erkennen. Oh, da kommt Drangsal und die möchten uns was anhaben. Und dann rauft man sich vielleicht zusammen und steht zum Herrn oder zueinander. Aber Verführung, das ist so ganz locker und das geht auch nicht auf einmal. Das kommt so ganz schleichend. Und es heißt ja auch oft, Satan kommt auf leisen Sohlen. Verführung, das kann nicht jeder Christ sofort erkennen. Und wir sehen, wo heute viele, viele Kinder Gottes einfach so hineinschleudern. Wir können heute in die geistliche Landschaft blicken. Und es schmerzt auch mich unendlich, wenn man sieht, in wie vielen Gemeinden die gesunde biblische Lehre zu kurz kommt. Geh doch mal heute in die Pfingst- und charismatischen Gemeinden und frag mal, was sie für Lehren haben. Dort geht es zwar sehr lieblich zu und es ist alles sehr nett und freundlich, aber die Leute, die stehen nicht wirklich auf dem Worte Gottes. Und die Erfahrung haben wir auch schon hier in unseren Kreisen gemacht. Sie sind froh, sie sind wirklich dankbar, wenn sie endlich mal ein Stück weit Wort Gottes und gesunde Lehre vermittelt bekommen. Aber dafür sind wir auch nicht zuständig, wenn sonst ihr Platz in der anderen Gemeinde ist. Glaube und Liebe sind oftmals reichlich vorhanden, wie auch in der Gemeinde zu Thyatira. Auch Werke und Ausdauer, für den Herrn etwas zu tun. Und doch nimmt man alles mit ins Christsein hinein, was man irgendwo und irgendwie in der geistlichen Landschaft finden kann. Und ich sehe es heute für eine ganz, ganz große Gefahr, unsere lieben Medien. Heute kann sich jeder alles irgendwo an Land ziehen. Ja, wenn ich halt nicht in den Gottesdienst komme, dann schalte ich den Fernseher ein. Vielleicht kommt da ein Gottesdienst. Oder schalte ich den Radio ein. Oder höre ich Radio Horeb oder sonst etwas. Oder ich gehe ins Internet und suche mir diverse Sachen raus. Man kann sich alles an Land ziehen, kein Problem. Radio, Fernsehen, Internet, alles kann man sich reinziehen. Und meistens leider ungeprüft. Wer steht wirklich dahinter? Manches ist sicherlich sehr, sehr gut. Da kann man voll dahinter stehen. Das kann auch hilfreich sein und zum geistlichen Wachstum führen. Doch anderes führt aber auch total in den geistlichen Ruin, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht wachsam sind. Und man kann letztendlich wirklich nur warnen vor vielen Quellen. Und man kann nur warnen, prüft die Quellen, mit denen ihr euch befasst. Schon Johannes sagt, glaube nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie wirklich von Gott sind oder nicht. Ist nicht jeder, der mit der Bibel kommt oder der irgendwas verkündigt, da vor Tausenden, der muss nicht von Gott sein. Der Herr Jesus sagt von dieser Isabel, was tut sie? Sie tut etwas Schlimmes. Sie verführt meine Knechte, sagt der Herr. Es sind meine Knechte. Und diese Frau, die verführt, meine Knechte. Die Leute, die mir dienen, das sind meine Knechte. Und auf die hat es der Satan sowieso ganz besonders abgesehen. Gerade auf die Knechte, die dem Herrn dienen. Die möchte der Satan mit seinen Verführungskünsten erreichen. Und dann schickt er mal so eine Frau in die Gemeinde. Und dann, ja, hören wir mal auf sie, was sie zu sagen hat. Die anderen, die dem Herrn Jesus nicht dienen, die nicht so sehr seine Knechte sind, an denen hat der Satan nicht so viel Interesse. Oh, die lässt er auch gerne laufen, weil sie sowieso in seinem Reich nicht viel Schaden anrichten. Aber die Leute, die dem Herrn dienen und ein Herz dafür haben und dem Herrn nachfolgen wollen und für ihn da sein wollen, die den Willen Gottes tun wollen in ihrem Leben, da hat der Satan großes Interesse, diese Knechte zu verführen, sie abzubringen von ihren guten geistlichen Vorsätzen. Also wenn wir dem Herrn Jesus dienen möchten, dann kann ich nur jedem raten, sei wachsam, sei auf der Hut. Wir verschätzen das vielleicht auch manches Mal. Ja, ist ja nicht so gefährlich, habt ihr schon alles im Griff? Nee, wir haben gar nichts im Griff. Wir müssen immer wieder uns korrigieren lassen, immer wieder ausrichten auf das Wort, immer wieder ins Gebet gehen und den Herrn um Weisung und Leitung fragen und nicht nach unserem eigenen und bösen Herzen unseren Wandel ausüben. Kommen wir kurz nochmals zu dieser selbsternannten Prophetin. Wen charakterisiert diese Frau? Da müssen wir noch ein bisschen nachgehen, diese Isabel. Wir wissen es ja aus dem Alten Testament. Da finden wir nämlich die Isabel bei König Ahab. Und dass der König Ahab die Tochter des Königs der Zidonier zur Frau genommen hat. Und diese Frau, die hieß Isabel. Und er hat nicht einmal noch diese Frau geheiratet, sondern er hat sogar auch ihre Götter angebetet. Ahab ließ sich dazu verführen, den Götzen seiner Frau anzubeten, und das war Baal. In 1. Könige 16 können wir das nachlesen. Vielleicht wäre es auch gut, das kurz aufzuschlagen. 1. Könige 16. Das war eine schlimme Zeit für Israel. 1. Könige 16. Ahab. Der König, der dem Herrn sehr missfiel. 1. Könige 16, 29 möchte ich lesen. Hier heißt es, im 38. Jahre Asas, des Königs von Juda, ward Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte zu Samaria 22 Jahre lang über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was dem Herrn übel gefiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Denn das war noch das Geringste, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte. Er nahm sogar Isabel, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier, zum Weibe und ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er richtete dem Baal einen Altar auf im Hause Baals, welches er zu Samaria baute. Ahab machte auch eine Aschera, also dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Es ist einfach schlimm, ein Gräuel, was hier geschehen ist, von dem wir hier lesen. Zuerst heiratet er diese Frau des Königs der Zidonier und dann bringt ihn diese Frau dann natürlich zum Götzendienst, dass er der König Israels einen Götzen angebetet hat, den Baal. Wir wissen auch in den Folgekapiteln, was Elia später von Riesenproblem mit dieser Sache bekommen hatte. Elia, er hat sich so einsam gefühlt, dass er gemeint hat, er wäre noch der Einzige, der für den lebendigen Gott einsteht. Aber damals auf dem Berge Karmel war es ja auch fast so. Als es darum ging, ob jetzt Baal der richtige Gott ist oder der lebendige Gott, als dann die Priester des Baals geopfert hatten und kein Zeichen vom Himmel kam und dann Elia sein Opfer auf den Altar legte. Als Elia opferte, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und leckte das Wasser auf im Graben. 1. Könige 18,35. Isabel, die hatte so viel Unheil angerichtet, fast das ganze Volk verführt. Gott, der Herr, der hatte so lange zugesehen, wir wundern uns, hat diese Frau auch so lange noch am Leben gelassen. Doch das Ende von dieser Isabel war genau so, wie es der Herr voraussagte. Nämlich, dass ihr Leichnam später von den Hunden gefressen worden ist. 2. Könige 9,36, können wir das nachlesen. Es ist für den Herrn ein Gräuel, solche Leute, die sein Volk und seine Knechte verführen. Aber wir können es beobachten in unserer heutigen Zeit. Es tauchen heute vermehrt so viele scheinbare Propheten auf und Prophetinnen, auch ganz auffällig. Und oftmals machen sie Riesenveranstaltungen. Wir können das vor allem im charismatischen Bereich beobachten. Vor Tausenden von Menschen wird gesprochen und meinen, eine Prophetie von dem lebendigen Gott weitergeben zu müssen. Und oftmals wird darin angeführt, der Herr hat gesagt, oder so spricht der Herr. Ja, wo spricht denn der Herr? Ich weiß nur, dass er hier spricht. Hier spricht der Herr. Da lese ich das gerne vor. Aber die sprechen es aus ihrem eigenen Herzen heraus. Vielleicht auch sagen die Leute schon mit der Bibel, ja, ich bringe euch auch die Bibel. Aber mir hat noch der Herr dieses und jenes dazu gesagt, die für dein Leben oder für euer Land gelten wird. So und so müsst ihr euch verhalten. Da könnt ihr euch nicht so ganz nach dem Worte Gottes ausrichten. Aber liebe Geschwister, fallt bitte nicht auf solche Leute herein. Das sieht augenscheinlich alles so toll aus. Es gibt heute eine ganze Litanei von selbsternannten Propheten und Prophetinnen. Das kann man gar nicht mehr alles nachforschen. Und oftmals ist dabei auch ein Wohlfühl- oder Wohlstandsevangelium zu finden. Es wird nach dem Wohlgefallen der Menschen gesprochen. Ja, du musst dich wohlfühlen, wenn du glaubst. Es wird gepredigt, dass der Mensch einen besonderen Vorteil von Gott bekommen soll. Aber es wird nicht gepredigt, sich diesem Gott und seinem Wort unterzuordnen. Es wird eben, das Wort Gottes wird vordringlich für den menschlichen Vorteil herangezogen und auch entsprechend ausgelegt. Ich möchte nur hier mal zwei sehr bekannte Namen von denen, von vielen in den Raum stellen, die mir jetzt in letzter Zeit auch sehr aufgefallen sind. Das ist die Joyce Meyer, von denen man auch laufend was hört und auch vieles findet im Internet, oder auch Cindy Jacobs. Liebe Geschwister, haltet die Finger weg von diesen Leuten. Von Isabel lesen wir in Offenbarung 2, dass diese die Knechte des Herrn gelehrt hatten. Sie hatten wirklich, oder diese Isabel hat sie wirklich gelehrt. Doch ich frage uns auch an dieser Stelle, fängt es nicht einfach damit an, dass hier die Anweisungen des Wortes Gottes einfach übergangen werden? Hier lehrt eine Frau die Knechte Gottes. Zeigt uns das Wort Gottes nicht ganz deutlich an verschiedenen Stellen, so wie zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 12. Einer Frau aber gestatte ich das Lehren nicht, auch nicht dass sie über den Mann herrsche, sondern sie soll sich still verhalten. Warum? Weil der Apostel Paulus so ein altmodischer Mann war, der keine Ahnung hat von der heutigen Zeit. Ja, wahrscheinlich. Nein. Paulus war überhaupt nicht frauenfeindlich. Aber er wusste um die Gefahr und er begründet es auch. Sondern weil Adam zuerst gebildet wurde und danach Eva. 1. Timotheus 2, Vers 13. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Aha, Paulus, der geht also auf die Schöpfungsordnung zurück. Das hat überhaupt nichts mit Gesellschaft oder Kultur zu tun. Er geht auf die Schöpfung zurück. Und das ist die einzig richtige Begründung für dieses Verhalten. Er sagt, denn Adam wurde zuerst gebildet und danach Eva. Und dann geht er auf den Sündenfall zurück. 1. Timotheus 2, Vers 14. Und Adam wurde nicht verführt. Das Weib aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Und dann sagt Paulus in Vers 15, sie soll aber gerettet bzw. bewahrt werden durch Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Satan, der wusste von Anfang an wen er sich heranschleichen muss. Der wusste es schon im Garten Eden, bei den ersten beiden Menschen. Er ist nicht an den Adam herangetreten, er ist nicht an den Mann herangetreten. Satan wusste, mit wem er ein leichteres Spiel haben wird. Ah, die Frau, die ist mehr offen für diese Dinge, für die ich sie hier interessieren kann. Satan hat der Frau, der Eva, den Baum plausibel gemacht. Ah, schau doch mal, wie toll das alles ist. Die Augenlust, die Fleischeslust. Ah, und dann, wenn ihr davon nehmt und die Frau hat ein Begehren bekommen, bis es dann endlich soweit war, dass sie von der Frucht genommen hat. Satan hat in die Hände geklatscht. Jetzt hat er endlich sein Ziel erreicht. Und als Satan an die Frau herankam, als er sie überführt hatte zur Sünde, dann hat er es auch gleichzeitig geschafft, dass der Mann in Übertretung gefallen ist. Ja, vielleicht meint man, es wäre zum Leide der Frauen, dass sie nicht lehren dürfen. Jedoch müssen wir erkennen, dass im Geistlichen eben die Frauen tatsächlich leichter verführbar sind als die Männer. Interessant ist aber auf der anderen Seite auch, dass wesentlich mehr Frauen zum lebendigen Glauben kommen als Männer. Das ist auch bewiesen. Also die öffnen sich auch gleichzeitig auch für Gott. Aber Satan hat auch seine Chancen. Satan weiß ganz genau, wie er die Offenheit der Frauen für seine Verführungskünste in Anspruch nehmen kann. Aber das heißt nicht, dass sich Männer nicht auch verführen lassen könnten. Wir wissen, dass sich auch Männer verführen lassen können. Auch Männer sind verführbar. Aber wir sehen es eben, dass Satan oftmals den Weg über die Frau gebraucht. Dass der Satan an die Frau herantritt und die Frau dann den Mann verführt. Also, liebe Männer und Brüder, nehmt euch in Acht vor vielleicht euren eigenen Frauen. Ja, seid wachsam. Wir dürfen dabei ja mal schmunzeln. Aber das gilt nicht nur für die Verheirateten. Das heißt auch nicht, dass jede Frau einen Mann verführen will. Aber die Schrift zeigt uns, dass die Frau leichter verführbar ist. Und der Herr Jesus sagt, ich habe wider dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Hier eine Frau mitten in der Gemeinde, die man hier gewähren lässt, die die Knechte Gottes lehrt und verführt. Also aller Wahrscheinlichkeit die Brüder lehrt und sie damit auch verführt. Auch da hat Satan sein Ziel erreicht. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Der erste war Thyatira, der zweite war Bestandsaufnahme mit Lob und Tadel. Der dritte Punkt ist die Ermahnung und die Warnung. Der Herr Jesus sagt, es gibt Möglichkeit umzukehren. Es ist nur nicht alles verloren. Thyatira, ich sage dir, was du zu tun hast. Ich gebe ihr Zeit, Buße zu tun und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Und dann sagt er, siehe, ich werfe sie auf ein Bett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Trübsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich töten und alle Gemeinden werden es erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich will euch vergelten, einem jeden nach seinen Werken. Also selbst für Isabel hat der Herr Jesus Raum geschaffen, um Buße zu tun. Aber er sagt, sie will nicht umkehren. Wenn es aber nicht geschieht, dann werde ich eingreifen. Ich werfe sie auf ein Bett. Also hier, der Herr Jesus zeigt hier ganz klar diese geistliche Hurerei an und er wird eingreifen. Der Herr Jesus wird es sein, der auch alle diejenigen zur Trübsal führen wird, die sich mit dieser Frau und dieser Lehre einlassen. Ja, selbst droht er den Tod an. Und liebe Geschwister, der Herr Jesus, der zeigt uns diese Sache ganz klar als geistliche Hurerei auf. Wir wissen viele Stellen aus der Heiligen Schrift, dass Gott sein Volk besonders haben will. Wir können nicht einfach als Gottes Kinder überall teilnehmen. Überall da, wo irgendwas von Gott gesagt oder gesprochen wird. Wer von Neuem geboren ist, wer an den Herrn Jesus glaubt, der muss wirklich erkennen, dass er herausgehen soll aus seinen alten Gefilden. Das mag manchmal ein längerer Prozess sein, aber man muss es auch erkennen, was die Schrift sagt. Ich kann mich nicht eins machen in der Gemeinschaft mit Ungläubigen, wenn sie gerade mal ihren Gottesdienst feiern. Oder wenn sie ihr Messopfer oder ihr Abendmahl zusammenhalten. Da kann ich nicht mitmachen. Da kann ich nicht dabei sein. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann können wir uns nicht geistlich eins machen mit denen, die keine Kinder Gottes sind. Wir haben den Heiligen Geist, sie aber nicht. Manche wiedergeborenen Menschen meinen, es sei ja gar nichts Schlimmes dabei, weiterhin in den Volkskirchen zu bleiben und überall mitzumischen. Vielleicht ist eine Zeit lang dran, aber auf lange Sicht kann das nicht sein. Denn der Herr Jesus sieht es ganz anders. Er betitelt auch hier diese Verführung ganz klar als geistliche Hurerei. Deshalb sollte es uns eine große Sorge sein, wenn Kinder Gottes meinen, sie könnten sich unbeschwert mit allen geistlichen Dingen einlassen. Es ist geistliche Hurerei. Wir sehen es auch in großer Besorgnis, auch die Entwicklung der Evangelikalen, auch der Evangelischen Allianz, ich kann es ruhig beim Namen nennen. Man macht sich immer mehr mit der Ökumene, mit den Volkskirchen eins. Ja, wir glauben doch schließlich auch alle an Gott. Aber man kann sich nicht mit Menschen eins machen, die den Geist Gottes nicht haben, kann sich da nicht auf die gleiche Ebene stellen. An dem großen Schiff der Ökumene wird heute mit aller Kraft gearbeitet. Wir können das überall beobachten. Und doch ist es das Schlimme, dass nicht mal das Schiff der Ökumene für sich allein bleiben möchte, sondern es wird auch Steuerkurs genommen auf die großen Weltreligionen. Man macht sich mit den anderen Religionen auch noch eins, es genügt ja nicht, sich nur unter den Konfessionen eins zu machen, wobei das schon der Herr nicht möchte. Und liebe Geschwister, das macht uns, zumindest mich, unendlich traurig, weil wir ganz deutlich sehen, dass diese Sache von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Sie ist zum Gericht verurteilt. Gott wird eingreifen. Wir wissen, dass uns die Offenbarung auch diese große religiöse Vereinigung vor Augen stellt. Ja, was denn für eine? Diese große Hure. Diese Hure Babylon. Oh, die ist gerade mächtig am Wachsen. Eine geistliche Hure. Hier ist alle geistliche Verunreinigung zu finden. Geistliche Hurerei. Und was geschieht mit dieser großen religiösen Vereinigung? Dieser großen Hure? In Offenbarung 17 lesen wir davon, von dem Gericht über diese große Hure. Sie ist bald gerichtsreif und schreckliche Dinge brechen über sie herein. Offenbarung Kapitel 18 lesen wir das. Dort wird uns berichtet, danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Gewalt und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit mächtiger Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Denn von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Wollust reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, gehet aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und gebet ihr das Zweifache nach ihren Werken in den Becher, welchen sie euch eingeschenkt hat, schenket ihr doppelt ein. Hier nochmals. Nochmals dieser Aufruf. Gehe aus ihr heraus, mein Volk. Geh weg von diesen Institutionen. Gehet aus, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und von ihren Plagen empfanget. Das kommt ja noch dazu. Denn hier hat sich wirklich die Tiefe Satans noch mehr verbreitet. Dass doch auch wir allezeit die Tiefen des Satans und seiner Macht und seine List durchschauen möchten. Mögen wir uns gerade auch in dem neuen Jahr ganz dem Herrn Jesus und seinem Wort zur Verfügung stellen. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und der Herr Jesus sagt auch hier, Überwinder, die werden belohnt. Überwinden lohnt sich. Er sagt, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem will ich Macht geben über die Heiden. Ja, der darf herrschen. Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich solche Macht von meinem Vater empfangen habe. Und ich denke, das lohnt sich, darüber nachzudenken. Überwinder werden belohnt. Wer überwindet, der sich nicht durch diese Verführungen blenden lässt, der nicht diesen Weg mitgeht, wer überwindet, wer heraustritt, wer den Willen Gottes tut, der wird wirklich von Gott belohnt werden und der wird auch die Klarheit Gottes schauen. Der wird immer mehr auch die Erkenntnis bekommen. Erkenntnis von Gott. Und liebe Geschwister, hoffentlich lassen wir nie eine Isebel in unserer Gemeinschaft gewähren. Lassen wir auch keine Isebel in unserem Leben gewähren, die uns verführen möchte, zur Unzucht und zum Götzendienst, sondern wir wollen mehr und mehr die einzige Wahrheit und Klarheit bekommen, welche nur in Jesus und seinem Wort zu finden ist. In ihm und durch ihn haben wir alles Licht und alle Leitung. Und er selbst sagt hier, in Offenbarung 22, Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Ein köstlicher Begriff, den wir auch hier bei der Gemeinde in Thyatira wiederfinden. Der Morgenstern. Wer überwindet, wird dieses wunderbaren Morgensterns immer mehr teilhaftig werden. Denn der Herr Jesus sagt, und ich will ihm geben den Morgenstern. Derjenige wird Licht von dem Herrn bekommen. Und er wird die rechte Weisung von dem Herrn alle Zeit haben. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Möge es auch bei dir und bei mir immer mehr geschehen. Amen. möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir auch heute wieder vieles aus deinem Wort betrachten durften. Herr, und wenn wir in dein Wort hineinschauen, es ist so köstlich. Und du, Herr Jesus, bietest uns so eine reiche, ja, und große Vielfalt an in deinem Wort. Du gibst uns, Herr, die ganzen köstlichen Schätze des Himmels. Du schließt sie uns auf durch dein Wort. Und du, Herr, möchtest uns immer mehr auch in diese köstlichen Schätze und alle geistlichen Segnungen hineinführen. Hilf du, Herr, dass wir es mehr und mehr auch in unserem Herzen zulassen, dass wir es begreifen. Herr, dass wir einen festen Halt auch mehr und mehr in dir bekommen und dass wir auch mit dir entsprechend auch wandeln dürfen inmitten dieser Zeit und Welt. Halte du uns fest und bewahre uns, Herr, vor allen Verkehrtheiten, vor allen Verführungen. Gib uns immer wieder Gnade, Herr, die Wahrheit zu erkennen, sie in rechter Weise zu erkennen und dir in rechter Weise nachzufolgen. Wir möchten dir danken für diesen Gottesdienst. Wir möchten dir danken, Herr, für das Zusammenkommen auch heute Morgen. Und wir möchten dir danken, Herr, für dein Wirken und für dein Reden. Dir sei die Ehre. Amen.